nach Rumänien aufbrechen. Und die letzten zwei Wochen waren ziemlich dramatisch und extrem arbeitsreich, um alles vorzubereiten. Und also vor einer Woche habe ich schon ein bisschen Sorge gehabt, wie diese Tour wohl gelingen soll. Weil ich hatte den LKW bekommen, aber der LKW-Fahrer, der den Wagen normal fährt, hat absagen müssen. Wir waren schon dreimal miteinander in Rumänien. Es war für mich sehr schön, einfach einsteigen und er kümmert sich um alles und kennt sich aus. Jetzt kann er nicht mitfahren. Da hatte ich jemanden angerufen, der hatte zugesagt, musste aber absagen, weil seine Frau krank geworden war. Da hatte ich noch jemanden, habe ich den angerufen, der hat zugesagt, aber dann hat er sich verletzt, musste er auch absagen. Ja, und am Donnerstag bis Donnerstag, das sah so aus, als ob ich die 4000 Kilometer allein fahren darf. Und weil ja auch noch ein Feiertag dazwischen ist, dann ahnte ich schon, das wird am Wochenende interessant. Da reichen mir die Lenkzeit nicht. Dann bin ich das Wochenende zwischen irgendwo und nirgendwo und muss abwarten, bis meine 48 Stunden abgesessen sind und ich wieder fahren darf. Aber der Herr hat Gnade gegeben und jetzt habe ich heute Nacht, darf ich nach Stockach fahren und dort jemand aufladen, der ist 61 Jahre alt, der ist Berufskraftfahrer, hatte selbst einen eigenen LKW bis vor kurzem und er hat gerade diese Woche frei und er hat gesagt, das passt, also er kommt gern mit. Aber das ist nicht mal, was ich erzählen wollte. Wie habe ich diesen Mann kennengelernt? Der war letztes Jahr in Bad Bellingen im Urlaub und er war hier in dieser Gemeinde zum Gottesdienst. Und nach dem Gottesdienst stand er draußen und wie bestellt und nicht abgeholt. Und ich hatte den Gedanken, ach, geh auf den zu, begrüß den, guck mal, wer er ist. Und so sind wir ins Gespräch gekommen. Ich habe ihm erzählt, dass ich für die Regio Rumänienhilfe tätig bin, dass wir Hilfsgüter fahren. Und dann hat er mir seine Karte gegeben und mit den Worten, ach, wenn dir mal an einem Fahrer mangelt, ruf mich an. Und so ist es zustande gekommen. Deswegen auch die herzliche Bitte an euch, nach dem Gottesdienst, wenn jemand rumsteht, wie bestellt und nicht abgeholt, geht auf ihn zu. Da liegt ein großer Segen drauf. Das wollte ich einfach mal loswerden. Und jetzt wenden wir unsere Aufmerksamkeit dem Wort Gottes zu. Markus Kapitel 16. Markus Kapitel 16, ab Vers 14. In der Hoffnung für alle steht die Überschrift, der Auftrag an die Jünger. Wenig später erschien Jesus den 11 Jüngern, während sie gemeinsam aßen. Er wies sie zurecht, weil sie in ihrem Unglauben und Starrsinn nicht einmal denen glauben wollten, die ihn nach seiner Auferstehung gesehen hatten. Dann sagte er zu ihnen, geht hinaus in die ganze Welt und verkündet allen Menschen die Heilsbotschaft. Denn wer glaubt und sich taufen lässt, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verurteilt werden. Die Glaubenden aber werde ich durch folgende Zeichen bestätigen. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben und in neuen Sprachen reden. Gefährliche Schlangen und tödliches Gift werden ihnen nicht schaden. Den Kranken werden sie die Hände auflegen und sie heilen. Nachdem Jesus, der Herr, das gesagt hatte, wurde er in den Himmel aufgenommen und nahm den Platz an Gottes Seite ein. Die Jünger aber zogen hinaus und verkündeten überall die Heilsbotschaft. Der Herr war mit ihnen und bestätigte ihr Wort durch Zeichen seiner Macht. Bis hierher. Wir werden noch einmal still zum Gebet. Allmächtiger Gott, lieber himmlischer Vater, und jetzt wollen wir dich bitten, dass du alles in uns zur Ruhe bringst, dass wir still werden, dass wir hören können. Öffne unsere Herzen deinem Wort, öffne dein Wort unseren Herzen, dass wir nicht nach Hause gehen, so wie wir gekommen sind, sondern dass wir ein Stück mehr in dein Ebenbild verwandelt werden, dass wir dir ähnlicher werden. Dass das, was dir wichtig und ein Herzensanliegen ist, auch uns wichtig und ein Herzensanliegen wird und ist, gerade im Alltag. Um diesen Segen wollen wir dich bitten. Amen. Drei Dinge haben wir in diesem, oder sehen wir in diesem Abschnitt. Die erste Sache ist, dass wir erfahren, wo Jesus ist, jetzt, und was er dort tut für uns. Dann haben wir die letzten Worte Jesu, bevor er Abschied genommen hat von dieser Erde. Sein letzter Wille, sein Herzenswunsch für dich und für mich. Und wir sehen auch, dass er eingreift, dass er hilft, Wege bahnt, dass er sich zu uns stellt, wenn wir uns zu ihm stellen und bekennen und seine Gegenwart und Allmacht spüren und erfahrbar werden zu lassen. Jesus sitzt zur Rechten Gottes und kümmert sich um uns. Wir haben gelesen, er wurde aufgehoben in den Himmel und er setzte sich zur Rechten Gottes. Ja, und was macht er jetzt da? Wir erfahren in Römer 8, 33 und 34, wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der da gerecht macht. Wer will verdammen? Christus ist hier, der gestorben ist, der vielmehr, der auch auferweckt ist. Welcher ist zur Rechten Gottes und vertritt uns oder tritt für uns ein oder er verwendet sich für uns oder er begegnet dem Vater, um sich bei ihm in unserer Angelegenheit zu verwenden oder er übt Fürsprache für uns aus. Wir haben einen, der steht für uns ein. Der beobachtet uns, der weiß, womit wir konfrontiert werden. Der ruft uns ja auch zu, alle eure Sorgen werfet auf ihn, er sorgt für euch. Und alles, was uns in irgendeiner Weise bewegt, das bewegt er mit unserem himmlischen Vater, mit unserem Vater im Himmel. Das ist Fürsorge. Das ist Geborgenheit. Das ist Zuwendung. Er ist nicht einer, der mir einen Auftrag gibt und ich darf dann zusehen, wie ich damit fertig werde. Das ist einer, der behält mich im Auge. Das ist einer, der behält mich in seinem Herzen. Hebräer Kapitel 2, Vers 17 und 18. Daher musste er in allen Dingen seinen Brüdern gleich werden, auf dass er barmherzig würde, ein treuer hoher Priester vor Gott, zu versöhnen, Söhnen die Sünden des Volkes. Denn worin er gelitten hat und versucht ist, kann er helfen denen, die versucht werden. Kann er denen helfen, die versucht werden. Das muss man mal begreifen. Das muss man mal in sich aufnehmen und verinnerlichen. Ich gehöre jemand, der mich genau kennt, der genau weiß, wie es mir hier und jetzt ergeht. Und es ist nichts in meinem Alltag, nichts in meiner Erfahrung, das er nicht kennengelernt hätte und versteht aus ureigener Erfahrung heraus. Das ist Trost. Ich war mal bei einer Beerdigung, hat eine junge Mutter ihr Kind verloren. Das ist immer schrecklich. Und wie das so ist bei einer Beerdigung, man geht auf sie zu, man versucht sie zu trösten. Und ich stehe da ein bisschen bei der Seite, ich sehe das und ich hatte den Eindruck, da ist jedes Wort, das gesprochen ist, zu viel. Und dann geht eine andere junge Frau auf sie zu, nimmt sie in den Arm. Und alles, was ich sagte, ist, ich verstehe. Und diese junge Mutter weint, die zwei liegen sich in den Armen. Und dann hat jeder sehen können, hier geschieht wahrer Trost. Hier ist Halt, hier ist Zuwendung. Denn die eine wusste vom anderen, dass sie dasselbe Schicksal nur wenige Monate selbst erlitten hat. Und deswegen konnte sie so vollmächtig sagen, ich verstehe. Und so sehen wir und wir lesen und erfahren, denn worin er gelitten hat und versucht ist,
kann er helfen denen, die versucht werden. Das ist das Höchste im Leben, zu wissen, ich gehöre jemand, dem ich wichtig bin, jemand, der mich kennt, jemand, der sich um mich sorgt, jemand, der mir treu bleibt, auch wenn er nicht der Wichtigste ist, hier und jetzt. Hebräer 6, Vers 17. So hat Gott, da er wollte den Erben der Verheißung überschwänglich beweisen, dass sein Rat nicht wankte, einen Eid dazu getan, auf dass wir durch zwei Stücke, die nicht wanken, denn es ist unmöglich, dass Gott lügt, einen starken Trost hätten, die wir Zuflucht haben und halten an der angebotenen Hoffnung, welche wir haben als einen sicheren und als einen festen Anker unserer Seele, der auch hineingeht in das Inwendige des Vorhangs, dahin der Vorläufer für uns eingegangen ist, Jesus, ein hoher Priester geworden in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Und hier haben wir das wieder. Gott kann nicht lügen. Gott bleibt sich absolut selbst treu. Und seine Zusage ist gewiss und unumstößlich. Es ist diese Absolutheit, die meine Seele, die mein Leben, die meine Hoffnung einen festen Anker gibt. Es ist eine Geborgenheit, die die Mutter ist von wahrem Vertrauen, weil er zuverlässig ist. Und deswegen haben wir einen starken Trost. Deswegen haben wir eine Zuflucht. Deswegen haben wir eine Hoffnung, an der wir uns festhalten können, weil es diese Hoffnung ist, die uns festhält. Und dann lesen wir noch, was das bedeutet, dass er zur Rechten Gottes sitzt und sich für uns verwendet. In Johannes 14, und er sprach zu seinen Jüngern, euer Herz erschrecke nicht, glaubet an Gott und glaubet an mich. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, so wollte ich zu euch sagen, ich gehe hin, die Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, so will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, auf dass ihr seid, wo ich bin. Auf dass ihr seid, wo ich bin. Er ist hier und jetzt in mir und in dir. So du dein Leben unter der guten Herrschaft Jesu Christi gestellt hast. Und damit bist du, damit bin ich auf einem Weg gestellt worden, einem Weg, der heimführt zu ihm in seinen Himmel. Er ist da durch den Heiligen Geist. Das haben wir ja gelernt und uns neu erinnert letzte Woche zu Pfingsten. Und es ist dieser Tröster, dieser Begleiter, der hilft, dass wir das Ziel nicht aus dem Auge verlieren, der uns erinnert, worum es geht, Jesus ähnlicher werden, ihm näher zu kommen, dass seine Eigenschaften, seine Charakterzüge immer mehr und mehr an uns abfärben, dass das, was ihm wichtig ist, uns wichtig wird, dass sein Verlangen, den Willen des Vaters zu tun, auch unser tiefes Verlangen wird. Paulus drückt das so aus, Philipper 3, Vers 20, unser Bürgerrecht, unsere Heimat, unser Wandel, aber ist im Himmel, von dannen wir auch warten des Heilandes Jesu Christi, des Herrn, welcher unseren nichtigen Leib verklären wird, dass er ähnlich werde seinem verklärten Leib, nach der Wirkung, mit der er kann auch alle Dinge sich untertänig machen. Ich bin nicht meinen eigenen guten Vorsätzen preisgegeben, die ich eh nur versatzweise oder annähernd mal mehr, mal weniger gerecht werden kann. Nein, ich habe jemand, der mich hält, der mich trägt, der in mir wohnt und der mir mich verspricht, an sein Ziel zu bringen. Paulus sagt deswegen in Philipper 3, Vers 13, meine Brüder, ich schätze mich selbst noch nicht, dass ich es ergriffen habe. Eins aber sage ich vergesse, was da hinten ist, und ich strecke mich zu dem, was da vorne ist, und ich jage nach dem vorgesteckten Ziel, nach dem Siegespreis, welches vorhält die himmlische Berufung Gottes in Christus Jesus. Vergessen, was da hinten ist. Ausstrecken nach dem, was wichtig ist, nach dem, worauf es ankommt, nach dem, was ans Ziel führt, nach dem, was ewigkeitsgerecht ist. Deswegen freuen wir uns auch zum Beispiel, dass das über die Jahrhunderte immer wieder begriffen und betont worden ist. Zum Beispiel in dem einen Lied, bei dir, Jesus, will ich bleiben. Ist das mein Wunsch heute? Ist das meine tiefe Sehnsucht heute? Ist das mein Gebet, bei dir, Jesus, will ich bleiben? Nur auf deine Wege gehen. Christus ist unser Lebensfundament. Christus ist unser Lebensziel. Christus ist der Sinn unseres Lebens. Christus will Lebensinhalt sein. Christus will Lebensfreude, unsere Lebensfreude sein. Einerlei der Umstände, in der wir uns zu bewähren haben. Und mögen die manchmal tiefschwarz, fürchterlich verletzend sein und enttäuschend. So ist Jesus meine Freude, mein Halt, mein Beistand. Paulus sagt deswegen in Philipper 1, 21, Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Zu wissen, und möge die Situation noch so gefährlich sein, ich habe meinen Frieden, meinen Halt in meinem Herrn, in dem Wissen, entweder mein Heiland führt mich hier durch oder er führt mich heim. War mal mit dem LKW unterwegs, mit einem Kollegen, der ist gläubig, war Winter, war in den Alpen, in Österreich, in Italien, und da ging es auf einmal ganz steil den Berg hinunter und dann eine Haarnadelkurve. Und der Kollege hat ein bisschen den Berg zu schnell genommen. Und dann wollte er abbremsen. Und dann hat er die Kontrolle über das Fahrzeug verloren. Und wir kamen genau auf diese Haarnadelkurve zu. Nun, ich stehe hier, die Geschichte ist gut ausgegangen. Aber das werde ich nie vergessen. Als er dann so am Steuer sitzt, die Ruhe weg hat und dann einfach sagt, entweder wird uns der Herr hier durchhelfen oder uns nach Hause führen. Aber zu verlieren haben wir nichts. Kolosser 1, 27 als Überleitung zum nächsten Punkt. Kolosser 1, 27. Gott wollte euch zeigen, wie unbegreiflich und wunderbar dieses Geheimnis ist, das für alle Menschen auf dieser Erde gilt. Christus lebt als der Auferstandene in euch. Er hat euch die Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes geschenkt. Diesen Christus verkündigen wir euch. Mit aller geistlichen Weisheit, die Gott mir gegeben hat, sagt Paulus, ermahne ich die Menschen und unterrichte sie im Glauben, damit jeder Einzelne zu einem reifen, mündigen Christen wird. Dies ist das Ziel meiner Arbeit. Dafür kämpfe ich und mühe mich ab. Christus, der mit seiner Macht in mir wirkt, schenkt mir die Kraft dazu. Christus, der mit seiner Macht in mir wirkt, schenkt mir die Kraft dazu. Es gibt Kampf. Aber was Paulus hier sagt, Kampf ist nicht Krampf. Paulus hat schon mal feststellen müssen, Es ist nicht, sind nicht seine Fähigkeiten, nicht seine geniale Strategie, worauf es ankommt. Das, was Christus auch in einem Paulus sucht, das hat er ihm klar und deutlich und ganz unmissverständlich gesagt. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und wo gibt es das sonst, dass man sich seiner Schwachheit stellen darf, seiner Schwachheit sogar stellen soll, damit Christus sich in seiner ganzen Macht und Herrlichkeit entfalten kann. Letzte Worte, bleibender Herzenswunsch. Dann sagte er zu ihnen, geht hinaus in die ganze Welt und verkündet allen Menschen die Heilsbotschaft. Denn wer glaubt und sich taufen lässt, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verurteilt werden. Geht hinaus in die ganze Welt und verkündet allen Menschen die Heilsbotschaft. Die Heilsbotschaft, das Evangelium, das muss ewigkeitsgerecht verkündet werden. Sonst nutzt es nichts. Und das ist die Not. Ewigkeitsgerecht, zeitgemäß. Die stehen im Widerspruch zueinander. Das ewigkeitsgerechte Evangelium fängt eigentlich mit einer sehr schlechten Botschaft an. Mensch, du bist Sünder. Mensch, du genügst nicht den gnädigen Gott. Mensch, du musst umkehren. Mensch, du darfst nicht bleiben, wie du bist. Auf gar keinen Fall. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Ist jemand nicht in Christus, dann ist er es eben nicht. Das muss deutlich gemacht werden. Als erstes natürlich durch ein glaubwürdig vorgetrebtes Leben, aber auch durch den Mut zum deutlichen Wort, zum deutlichen Evangelium. Ein Beispiel, wie es für zeitgemäß ist. Bericht in Idea, Pro und Contra, Berlins einziger christlicher Radiosender vor dem Aus. Seit 14 Jahren gibt es in Berlin einen christlichen Radiosender. Jetzt droht Radio Paradiso das Aus, weil es, so die zuständige staatliche Behörde, zu wenig christliche Inhalte bietet. Musik mit Gefühl, so wirbt Radio Paradiso gern. Zu Recht. Wer sanfte Musik zum Entspannen mag, war auf der Frequenz 98,2 bisher stets richtig. Was der geneigte Hörer nicht unbedingt sofort merkte, dass es sich bei Radio Paradiso um einen christlichen Sender handelt. Zweimal pro Woche gibt es ein einstündiges Kirchenmagazin, ansonsten Denkanstöße und Gedanken zum Auftanken, die oft allerdings austauschbar waren. An diesem Mangel eindeutig christlicher Inhalte stört sich die Medienanstalt Berlin-Brandenburg und hat Paradiso nun die Sendelizenz entzogen. Ab November soll auf den bisher vom Radio Paradiso genutzten Frequenzen der Sender Oldie Star zu hören sein, der ebenfalls kirchliche Inhalte zugesagt habe, so die Medienanstalt. Vermisst wird bei Radio Paradiso eine vom journalistischen und christlichen Inhalten geprägtes Programmprofil, heißt es in der Begründung der Medienanstalt. Zahlreiche Kommentatoren zeigten Verständnis für die Entscheidung der Medienanstalt. Der Grundtenor: Viel Christliches war in den letzten Jahren bei Radio Paradiso tatsächlich nicht zu hören. Der Tagesspiegel, die Taz, hatte unter Anspielung auf die Selbstdarstellung des Senders als einziger Wellness-Sender Berlin getitelt: Gott mag keine Wellness. Interessant. Das ist das Urteil der Taz. Das ist so, erlaubt den saloppen Ausdruck, so ein Bier- und Busenzeitung. Da zeigen sie Mädels, die sind so arm, dass man sie sogar ohne Kleider ablichten muss. Und die sagen, die Christen haben nichts zu sagen. Das ist nicht ewigkeitsgerechtes Evangelium. Und die Welt schreit danach. In der Spedition, in der ich arbeite, vor 2 Jahren, sagt uns ein Kollege am Wochenende, er geht nach Steinenstadt ins FKK-Gelände. Da ist Tag der offenen Tür. Und er hofft, dass er recht viel junges Frischfleisch sieht. Also haben wir das Wochenende abgewartet. Am Montag kommen wir alles zusammen. Wir stehen um ihn herum und erwarten jetzt einen sehr interessanten, ausführlichen Bericht. Allein der Kollege ist mürrisch und enttäuscht. Wir fragen ihn, na wie war's? Was hast du gesehen? Da hat er gesagt, ja, es gab keine Nackte. Der hat sich auch so gesehen gemeint, es könnte sich die Gäste daran stören. Geht er also in eine Nudistenkolonie und sieht keine Nackten und ist enttäuscht. Und das ist die Herausforderung an dich und an mich. Lasst uns nackt zeigen. Ich meine nicht, dass wir unsere Kleider ausziehen, sondern authentisch. Jawohl, ich bin Christ. Jawohl, ich glaube an Jesus Christus. Jawohl, er ist mein Herr und mein Heiland. Jawohl, Christus ist mein Leben, der Inhalt, der Sinn, das Ziel. Und ich stehe zu ihm, wie er zu mir steht. Ohne Wenn, ohne Aber und ohne Entschuldigung. Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht glauben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne Prediger? Wie sollen sie aber predigen, wo sie nicht gesandt werden? Wie denn geschrieben steht, wie lieblich sind die Füße derer, die den Frieden verkündigen, die das Gute verkündigen. Aber sie sind nicht alle dem Evangelium gehorsam. Der Prophet Jesaja sagt, Herr, wer glaubt unserem Predigen? So kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber aus dem Wort Gottes. Der Glaube kommt aus der Predigt. Und mit Predigt ist nicht ein gut gegliederter Vortrag gemeint. Mit Predigt ist das Bekenntnis gemeint. Das einfache Bekenntnis, das Bekenntnis, zu dem du fähig bist in deinem Alltag. Nicht jeder hat die Gabe der Evangelisation. Nicht jeder kann einen apologetischen Disput bestreiten, also sich mit Leuten auseinandersetzen und die Gedanken klar darlegen, warum es Sinn macht, sich für Jesus Christus zu entscheiden. Aber wir lesen in 1. Petrus 3, 14 bis 17. Es gibt da was, das uns allen gilt. Wir lesen dort, und ob ihr auch leidet um Gerechtigkeit willen, so seid ihr doch selig. Fürchtet euch aber vor ihrem Trotz nicht und erschrecket nicht. Heiligt aber Gott in euren Herzen. Seid allezeit bereit zur Verantwortung jedermann, der Grund fordert, der Hoffnung, die in euch ist. Und das mit Sanftmütigkeit und Furcht. Und habt ein gutes Gewissen, auf das die so oft von euch übel reden, als von Übeltätern zu Schanden werden, dass sie geschmäht haben euren guten Wandel in Christus. Denn es ist besser, so es Gottes Wille ist, dass ihr der Wohltaten wegen leidet, als von üblen Taten. Hier lesen wir, hier sehen und erfahren wir ganz eindeutig, das Evangelium, das wird in erster Linie gelebt. Es wird vorgelebt. Da wird sichtbar und deutlich gemacht, was für ein Unterschied es ist, Jesus Christus zu kennen, Jesus Christus zu haben, Jesus Christus zu gehören, gerade im Alltag. Das ist, was das Herz öffnet. Das ist, was Menschen sehend macht. Dass sie wissen wollen, warum bist du so anders? Was hast du, was ich nicht habe? Warum kannst du dich in einer solchen schwierigen Situation so bewähren und ich versag? Und dann Grund zu geben der Hoffnung, die in dir ist. Dann sich zu seinem Herrn und Heiland bekennen. Das ist es, worauf es ankommt. Ich hatte mal das erlebt. Es war an einem Samstag, wir sollten einen Umzug machen. Und ich war der einzige Fahrer, dessen Stunden noch nicht verpulvert waren. Und zwei andere Mitarbeiter kamen dazu. Gut, die wollten zuverdienen, denen war es recht. Aber der Monteur, der war stinkesauer. Der ist ein Türke. Und der wäre gerne bei seiner neuen Freundin geblieben. Aber er musste ran. Und der war wütend. Und es war schwer. Der brüllte nur noch rum. Der hat geschimpft wie ein Rohrspatz. Der hat mich und den Kollegen nur noch niedergemacht. Nicht? Ich war am LKW, ich war dabei, die Sachen, die die angetragen haben, zu ordnen. Ich konnte nichts richtig machen. Alles, was ich mache, ist blöd und die anderen Ausdrücke lasse ich weg. Dann steigt er auf den LKW rauf, schimpft und schreit, fängt an, mich rumzuschubsen. Die Kunden waren erstaunt und erschrocken. Passanten sind stehen geblieben. Das sah so aus, das gibt eine Schlägerei. Und ich war wirklich am Ende der Nerven. Ich war wütend. Ich dachte mir, muss ich mir das gefallen lassen? Und ich wollte schon zum Handy greifen und den Chef anrufen. Chef, ich bin hier im Fegfeuer, hol mich hier raus. Und während ich dieses Handy in der Hand habe, da ist es mir als ich will nicht sagen, ich habe eine Stimme gehört. Da brach eine Frage in mir auf. Wem gehörst du? Wem gehöre ich? Ich gehöre Jesus. Und dann habe ich gemerkt, wie auf einmal alles still wird und ich zu diesem Heiland flüchte. Und ich bitte, Herr, nimm du diese Situation unter deine Kontrolle. Lass sie so ausgehen, dass dein Name verherrlicht wird. Und erbarme dich meines Kollegen und schenk, Herr, dass du geehrt wirst. Ich hatte kaum Amen gesagt. Guck mich dieser Kollege an, der vor wenigen Sekunden noch am Rumschreien war. Du, gell, ich war ein wenig heftig. Ich sage, ja. Hat er sich entschuldigt, hat mir erklärt, wie er die Sachen machen würde. Der war auf einmal der freundlichste, der friedlichste, der netteste Arbeitskollege, den du dir vorstellen konntest. Die zwei Arbeitskollegen, die noch auf der Straße waren, um Sachen hochzureichen. Der eine ist ganz neu. Da höre ich, wie er den anderen fragt, was ist denn hier passiert? Und der andere antwortet, ah, wahrscheinlich hat der Walke wieder bettet. Sage ich zur Ehre Gottes, sage ich nur als Beispiel, dass ihr versteht, was hier Petrus uns sagen wird, will. Und ob ihr auch leidet um Gerechtigkeit willen, so seid ihr doch selig. Fürchtet euch aber vor ihrem Trotzen nicht und erschrecket nicht. Heiligt aber Gott den Herrn in euren Herzen. Seid allezeit bereit zur Verantwortung jedermann, der Grund fordert der Hoffnung, die in euch ist. Und das mit Sanftmütigkeit und Furcht. Und habt ein gutes Gewissen, auf dass die so von euch Böses reden, als von Übeltätern zu schanden werden, dass sie geschmäht haben euren guten Wandel in Christus. 1. Korinther 1, Vers 17 und 18. Denn Christus hat mich nicht gesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu predigen, nicht mit klugen Worten, auf das nicht das Kreuz Christi zunichte werde. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. In Lukas 15 lesen wir, es nahten aber zu ihm allerlei Zöllner und Sünder, dass sie ihn hörten. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten murrten und sprachen, dieser nimmt die Sünder an und isst mit ihnen. Er sagte aber zu ihnen dieses Gleichnis und sprach, welcher Mensch ist unter euch, der 100 Schafe hat? Und so er eines verliert, der nicht lasse die 99 in der Wüste und hingehe nach dem Verlorenen, dass es finde. Und wenn er es gefunden hat, so legt er es auf seine Achseln mit Freuden. Und wenn er heimkommt, ruft er seine Freunde und Nachbarn und spricht zu ihnen. Freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Und ich sage euch, also wird Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, von 99 Gerechten, die der Buße nicht bedürfen. Darf ich dich heute Morgen ganz persönlich fragen, wann war es das letzte Mal, dass du so ganz konkret beigetragen hast, dass so eine Freude im Himmel ausgebrochen ist? Wann habe ich das letzte Mal jemanden konkret auf Jesus Christus hin angesprochen, den Weg zu Jesus gewiesen? Wann habe ich das letzte Mal für jemanden gebetet, richtig konkret und richtig treu und regelmäßig? Der gute Arbeitskollege, der Nachbar, der Mensch im Zug und Bus, der Kunde, den ich regelmäßig treffen darf, dass er auch zu Jesus Christus findet. Dass Jesus Christus in seinem Leben wirken möchte. Dass er das Heil findet. Wann? Du und ich. Reden ist eine Sache, das weiß ich. Aber beten, das kann doch jeder. Man nannte das früher, es ist ein Begriff, der verloren gegangen ist, man nannte das früher die glühende Seelenretterliebe. Dass mich das nicht kalt lässt, dass mir das nicht einerlei ist, dass Menschen, die ich kenne und die mich kennen, zu Jesus Christus finden. Eines meiner Lieblingslieder meines Vaters in unserer Gemeinde, früher war das so, da konnte man immer wieder Liedwünsche äußern, die wurden dann auch gesungen. Und er hatte immer zwei Lieder und eins von beiden hat er immer gebeten, dass man singt. Das eine war, ich bin durch die Welt gegangen und die Welt ist schön und groß und doch zieht mein Verlangen mich weit von der Erde los. Ich habe die Menschen gesehen, wie sie suchen spät und früh nicht und sie kommen belastet mit Sünden und unbefriedigt zurück. Es ist eine Ruferhahn für das arme, müde Herz, sagt es laut in allen Landen, hier ist gestillet der Schmerz. Das andere Lied, muss ich gehen mit leeren Händen, so vor meinem Herrn zu stehen. Kann ich keine Seele ihm bringen, keine einzige Gabe sehen? Muss ich gehen mit leeren Händen, muss ich so vor Jesus stehen? Kann ich keine Seele ihm bringen, keine einzige Gabe sehen? Jesus hat mich ja erlöst. Mich schreckt nicht die Todesmacht, aber leer vor ihm erscheinen, das ist, was mich traurig macht. Kehrt in die verlorenen Jahre, nur noch einmal mir zurück. Für den Heiland froh zu wirken, wäre dann mein ganzes Glück. O ihr Christen, wirket emsig, wirket, weil der Tag noch winkt. Werbet Seelen für den Heiland, ehe auch euch die Sonne sinkt. Ja, es geht hier nicht um gute Vorsätze. Es geht nicht darum, massott mal wieder. Ja, worauf es ankommt, und da liegt der Hase begraben. Das finden wir in Matthäus 12, Vers 34. Das sagt Jesus selbst. Wovon das Herz voll ist, davon geht der Mund über. Wovon das Herz voll ist, davon geht der Mund über. Was ist dein Thema? Was begeistert dich? Was macht dir keine Mühe, darüber viel zu reden? Weil es dein Anliegen ist, weil es dein Leben ist, weil es deine Lebensqualität bestimmt, weil es deine Hoffnung ist. Wovon ist dein Herz voll? Wovon kannst du viel erzählen? Ganz natürlich, so wie es die Situation erlaubt. Ist es Jesus? Ein guter Mensch, sagt Jesus weiter, bringt Gutes hervor aus seinem guten Schatz des Herzens. Ein böser Mensch bringt Böses hervor aus seinem bösen Schatz. Die Zeit ist doll vorangeschritten und ich darf den dritten Punkt stark zusammenraffen. Auch heute greift Christus in übernatürlicher Weise ein, um seine Gegenwart und Allmacht zu bestätigen. Wir haben gelesen, der Herr war mit ihnen und bestätigte ihr Wort durch Zeichen seiner Macht. Das tut er heute auch noch. Und das hängt damit zusammen, dass wir ihn gehören dürfen. Er ist unser hoher Priester, er achtet auf uns, er weiß unsere Stärken, er weiß auch unsere Schwächen, er steht für uns ein. Es ist nichts, was uns irgendwie berührt oder bewegt, was er nicht kennt, was ihm nicht wichtig ist. Und wenn es unser Herzenswunsch ist, ihn zu verherrlichen, ihn bekannt zu machen, da steht er dazu. Und da ist die Evangelisation und die Missionsgeschichte voll davon, bis zu der heutigen Zeit hinein. Zwei kurze Beispiele, oder drei ganz kurze. Da ist der David Brainerd, der war ein Missionar zu den Indianern in den USA. Und die haben sich darüber geärgert, dass er ihnen ihren Manitou und ihre ewigen Jagdgründe und so weiter madig machen wollte. Und da wollten sie ihn umbringen. Gesagt, getan, nachts sind sie zugegangen, Messer, Tomahawk, David Brainerd, dem machen wir ein Ende. Und sie stehen an sein Zelt. Das heißt, sie wären gerne näher dran gekommen, aber sie konnten nicht. Sie haben ihn später erzählt, wir wollten dich umbringen. Aber da waren so Lichtgestalten um dein Zelt herum. Und wir konnten uns nicht bewegen. Wir konnten dich nicht umbringen. Und David Brainerd war in seinem Zelt auf den Knien. Und er hat nur gebetet, Herr, wie erreiche ich diese Menschen? Und der Herr hat sich selbst zu sich gezogen und ihr Herz erreicht. Was konnte er mehr tun als beten? Mein eigener Vater, also der war 30 Jahre, 40 Jahre lang hier in Deutschland. Und wenn der Deutsch redet, nicht, muss man immer zwei, dreimal hinhören. Also Deutsch war nie sein Thema. Und er war kaum zwei, drei Wochen hier in Deutschland 1960. Der ist auf eine Sprachschule gegangen, Goethe-Institut. Das war in Grafing bei Ebersberg. Und der kommt zum Bahnhof nach der zweiten, dritten Woche. Nicht sein Deutsch ist, das kannst du vergessen. Und er sitzt an diesem Bahnhof-Restaurant. Und da kommt ein Mann hinein. Und er sieht, diesem Mann geht's richtig schlecht. Und sein Herz geht aus. Und er will diesem Mann was Gutes tun. Nicht? Und er fängt an, mit diesem Mann zu reden. Und freut sich, dass dieser Mann Englisch kann. Und darf ihm das Evangelium erklären. Da kommt einer seiner Lehrer, ich denke, ich war es, herein, setzt sich zu ihm und dem fällt der Kinnladen runter. Und nachdem mein Vater ihm diesem Mann das Evangelium erzählen durfte und dieser Mann ist sichtlich gerührt und angetan, darf ihm irgendeine Bibel mitgeben, weil er zum Zug musste, sagt dieser Lehrer oder dieser Kollege, sagt der Walker, Sie haben im perfekten, einwandfreien, grammatikalisch vollständigem Deutsch diesem Mann Ihre christliche Botschaft gerade erklärt. Und mein Vater denkt die ganze Zeit, er redet Englisch. Wunder. Gott bestätigt auch heute durch Wunder sein Wort. Macht sein Evangelium Bahn. Oder in Rumänien, und das ist jetzt das Letzte. In Rumänien. In Ajut, das war noch in der Zeit, wo wir Bibeln geschmuggelt haben. Da ist eine Gruppe, wir haben ihnen die Bibel gebracht und die mussten von Craiova fast 400 Kilometer nach Ajut fahren, um dort die Bibel abzuliefern. Da hat der Herr Gnade gegeben, da sind Menschen zum Glauben gekommen. Und da war es so, damals, da musste man sehr, sehr aufpassen. Bei jeder Wegkreuzung, also wo zwei Hauptstraßen zusammenkamen, da war ein Polizeiposten, da wurden die Autos rübergeholt und wurden sie inspiziert. Das war nicht so einfach, einfach einen Haufen Bibeln durch das Land zu transportieren. Also ist man meistens nachts gefahren, weil die Polizisten auch mal müde werden. Nicht? Und jedenfalls, einer von ihnen hatte die Adresse auswendig gelernt, wo die Bibeln hin sollten. Man wollte keine Papiere, nichts haben, falls man genau kontrolliert wird, dass man nicht preisgibt, wohin die Bibeln sollen. Und jetzt kommen sie nah an der Ajut heran. Und dann fragt der Fahrer den Bruder, der das alles auswendig gelernt haben soll, wo es lang geht. Und der hat Blackout. Der hat alles vergessen. Alles weg. Nicht? Und dann macht es auf einmal Peng. Und da haben sie obendrein um 2 Uhr morgens eine Motorpanne. Nicht? Also vom Regen in die Traufe. Schlimmer geht's nicht. Und was machen wir jetzt? Keine Ahnung, wenn es hell wird und die Polizei vorbeikommt und uns kontrolliert, sie sehen die Bibel, wir werden verhaftet. Und jetzt kommen wir nicht mal vom Fleck, weil wir eh nicht wissen, wohin und der Motor kaputt ist. Da kommt ein VW-Bus, genau derselbe Typ wie ihr's, hält an, der Mann steigt aus. Ja, das und das ist kaputt. Ja, das Ersatzteil habe ich zufällig dabei. Und zusammen bauen sie das Ersatzteil ein, der Motor springt an, alles ist bestens. Aber die Brüder sehen sich betreten an. Jetzt haben sie das zweite Problem. Wo geht's jetzt hin? Wir wissen nicht. Dann fragt dieser Mann, der ihnen gerade geholfen hat, wo geht's denn hin? Ja, nach Ajut. Ja, wo? Ja, das wissen wir nicht so genau. Zu wem wollt ihr? Naja, dürfen wir das sagen? Ihr könnt ja ein Geheimpolizist sein, ein Informant sein. Aber der eine Bruder, den ist der Geduldsfaden gerissen. Da sagt er, wir wollen zu Titi Moisia, aber wir haben keine Ahnung, wo er wohnt. Guckt ihn der Mann an und sagt, ich bin Titi Moisia. Er war bei einer Abendveranstaltung, hat das Evangelium weitergeben dürfen. Es haben sich Menschen für Jesus entschieden. Er musste für seelsorgerliche Gespräche da bleiben. Es ist spät geworden. Und auf dem Heimweg sieht er, dass da jemand eine Panne hat, VW Bus und so. Denkt er, vielleicht kann ich hier helfen. Waren es die Brüder, die ihn suchen. So ist Gott. So ist Gott. Auch heute noch. Und denen darfst du gehören. Ihnen darfst du dienen. Sein herrliches Evangelium durch dein Leben verkündigen. O Jesu, dass dein Name bliebe, im Grunde tief gedrücket ein. Lass deine treue Jesusliebe in Herz und Sinn geprägt sein, in Wort, im Werk und allem Wesen. Sei Jesus und sonst nichts zu lesen. Das allerletzte Wort von Zinzendorf, auch eines seiner letzten Worte. Mein Verlangen bis zum Sterben, Seelen für das Lamm zu werben. Amen.
Wir wollen zusammen beten. Herr Jesus, wir sind so dankbar für die Botschaft, die uns Mark weitergegeben hat aus seinem Wort, dass wir den Auftrag, den du uns gegeben hast, Menschen für dich zu gewinnen, nicht alleine durchführen müssen, sondern dass du uns die Kraft durch deinen Heiligen Geist gegeben hast, der uns helfen will, der uns zeigen will, wie wir die Gelegenheiten, die du uns täglich gibst, wirklich wahrnehmen können. Hab Dank, Herr, dass du ein wunderbarer Gott bist und der eigentlich nur darauf achtet, dass unser Herz dir ganz zugewandt ist. Und wie wir es schon hörten, wes das Herz voll ist, das geht der Mund über. Herr, hilf uns, dass wir die Gelegenheiten, die du uns täglich gibst, auch recht nutzen zu deiner Ehre, zu deiner Verherrlichung. Du hast uns Gaben gegeben, die wir gerne nutzen möchten und wollen uns auf dich verlassen, weil wir das nicht schaffen können alleine, aber du schaffst es. Und das macht uns so froh, dass wir diese Hilfe durch dich, durch deinen Geist in uns selbst haben. Wir preisen dich dafür. Amen. Wir wollen jetzt als Abschluss ein Lied noch singen, und zwar Lied Nummer 256. Das ist eine Antwort auf die Botschaft, Jesus dir nach, weil du rufst. 256 die angegebenen Verse.